ward dennoch entrückt oder geraubt, damit er den Tod nicht sehen sollte. Und er wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte, denn unmittelbar vor der Entrückung hatte er das Zeugnis gehabt, dass er Gott wohlgefallen habe. Das möchte Gott doch auch der Gemeinde schenken, die ihrer Vollendung entgegengeht und damit auch der Auferstehung, der Verwandlung und der Entrückung, dass sie zur Vollreife käme und auch unmittelbar vor ihrer Entrückung und Vollendung ein Zeugnis des Wohlgefallens Gottes haben könne. Ich muss allerdings bekennen, dass ich in dieser Beziehung etwas resigniere, wenn ich das anschaue, was heute hin und her in den Gemeinden an Abfallserscheinungen geschieht. Aber Gott kann es machen. Wir sehen an diesem Beispiel des Henoch, dass also die Entrückung, auf die wir warten, nicht die einzige ist. Wir denken auch etwa an die Entrückung des Elias im Alten Testament, an die Entrückung des Hesekiel, wenn sie auch nur eine zeitliche Entrückung im Geiste war, oder an die Entrückung des Philippus, auch eine kurzzeitige Entrückung auf der Erde, oder an die Entrückung Jesu, die wir seine Himmelfahrt nennen. Ich möchte zunächst einmal einen Vers lesen aus einem Gedicht unseres Bruders Adolf Heller. Er hat gedichtet: Wir werden eine Raumfahrt einst erleben, wie nie ein Menschenkind es je geahnt. Der Herr wird uns durch alle Himmel heben, wie erst schon vor Beginn der Welt geplant. Weit über alle Sterne bis zum Throne des Vaters führt uns dieser Weltenflug. Das weiß nur der, der glaubt dem ewigen Sohne, den man ans Kreuz für unsere Sünden schlug. Damit möchte ich es bewenden lassen. Und jeder der weiteren Verse beginnt dann mit dieser Zeile: Wir werden eine Raumfahrt einst erleben. Ich glaube allerdings nicht, dass der zentrale Gedanke der Entrückung die Raumfahrt ist, so sehr ich auch unseren genialen Bruder Adolf Heller geschätzt habe. Nicht die Entrückung als solche wird als ein Geheimnis bezeichnet, denn wir haben ja gesehen, solche Entrückungen hat es auch im Alten Testament gegeben, sondern vielmehr die Hinwegnahme einer ganzen letzten Christengeneration und aller Toten in Christo, die im Glauben des Christus gestorben sind. Das ist ein Geheimnis. Paulus bezeichnet es so. Er sagt, wir alle werden dies erleben. Zunächst einen Vers aus 1. Korinther 15, Vers 51. Siehe ein Geheimnis, sage ich euch, entschlafen werden wir nicht alle, alle aber werden wir verwandelt werden. Also sterben werden wir nicht alle, sondern es wird eine letzte Generation geben, die auch die Entrückung erfahren wird, die nicht durch den Tod hindurchgehen muss und die gemeinsam mit den auferstandenen Toten in Christo verwandelt werden in einem Nu, in die Herrlichkeit der Gleichheit Jesu hinein. Alle, sagt Paulus. Und so heißt es auch in 1. Thessalonicher 4, Vers 15, denn dieses sagen wir euch aufgrund eines Herrenwortes, dass wir die Lebenden, die übrig bleiben, bis zur Gegenwart des Herrn, bis zur Parousie des Herrn, den Entschlafenen auf gar keinen Fall zuvorkommen werden. Wir alle. Das Haupt wird nicht sagen zu den Füßen, ich bedarf eurer nicht. So heißt es in 1. Korinther 12, dass uns von den Leibesgliedern und von ihren verschiedenen Diensten und Funktionen berichtet. Die Füße werden ja, wie bei einer menschlichen Geburt, als Letzte ausgeboren. Und so dürfen wir in den Füßen die letzte Generation auf Erden sehen, die letzte Generation von Glaubenden. Und da hat es eine schöne prophetische Bedeutung, wenn dort der Satz steht, das Haupt, Jesus Christus, wird nicht sagen zu den Füßen, zu seiner letzten glaubenden Generation auf Erden, ich bedarf eurer nicht. Wir alle werden verwandelt werden. Die Fülle Christi, die zur Fülle gebrachte Gemeinde, geht ein in die Doxa, geht ein in die Herrlichkeit Jesu Christi. Und diese Vollzahl ist eben nicht nur eine volle Zahl, sondern das Wort Pleroma bedeutet auch die volle Ausreife in der Qualität. Also nicht nur die Quantität, sondern auch die Qualität ist hier geschaut. Ich möchte ein Wort des Paulus lesen aus Römer 11, Vers 25. Denn ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei, damit ihr euch nicht selbst klug dünket. Wir würden heute sagen, damit ihr euch nicht einbildet, ihr wäret klug bei euch selbst. Dass Verstockung oder Verblendung Israel partiell widerfahren ist, also zu einem Teil, solange bis die Vollzahl der Nationen eingegangen sein wird. Eingegangen in die Herrlichkeit Gottes. Dieses Wort im Griechischen wird verwendet für den Richter, der vor einem Gerichtshof erscheint, für den König, der intronisiert wird, für einen Minister der Regierung, der sein hohes Amt antritt, und hier für die Gemeinde, die in ihre kommenden Herrlichkeitsdienste eingeführt wird, hineingeführt wird. Und dann heißt es nicht, und dann wird ganz Israel errettet werden. So wird es zwar meistens zitiert, das steht aber gar nicht da. Wir müssen unsere Bibel genau lesen. Sondern es heißt, und so wie es geschrieben steht, wird ganz Israel errettet werden, nämlich nicht durch die Tätigkeit der heutigen Nationengemeinden, auch nicht durch die Tätigkeit der wenigen Messiasgläubigen in Israel und durch ihr Zeugnis, sondern so wie es geschrieben steht, wird ganz Israel gerettet werden. Doppelpunkt, es wird aus Zion der Erretter kommen. Er selbst wird die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden. Und dies ist für sie der Bund von mir aus, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Also der Herr selbst wird ganz Israel in das Heil hineinführen. Wir alle werden dies erleben. Wir alle, die wir übrig bleiben bis zur Parousie, das heißt bis zur Gegenwart des Herrn im Lufthimmel, die wir die Wiederkunft nennen. Man hat hieraus geschlossen, dass der Apostel Paulus selbst die Erwartung hatte, er würde bei Lebzeiten dieses noch erleben. Und es ist wirklich wahr, dass die Apostel zunächst das Reich Jesu Christi, das kommende Reich, auch seine Wiederkunft unmittelbar erwarteten. Als sie aber dann sahen, dass Verblendung über Israel kam, weil Israel die nochmalige Einladung des Messias Jesus abgewiesen hat zu Pfingsten, da haben sie erkannt, dass sich dieses alles hinausziehen würde, und sie haben im prophetischen Geist das große Interregnum gesehen, die Zwischenzeit zwischen der Verblendung Israels und der Wiederkunft Jesu Christi und in dieser Zwischenzeit die Herausrufung der Gemeinde, der Erstlinge aus allen Völkern, Sprachen und Nationen. Und das war für die Thessalonicher ein großes Problem. denn aus ihrer Mitte starben viele hinweg. Und sie fragten sich, was wird denn nun mit der Verheißung seiner Zukunft oder seiner Wiederkunft? So werden ja einmal die Spötter, die theologischen Spötter in der Endzeit fragen, wo bleibt denn nun die Verheißung seiner Wiederkunft, wenn der Herr die Dinge hinauszieht oder verzögert oder den Zeitpunkt noch nicht eintreten lässt? Wir lesen dies in 2. Petrus 3. Und die Leute, die das tun, tun dies aus Eigenwillen heraus, um ihre eigenen Begierden noch möglichst lange befriedigen zu können. Denn solange der Herr noch nicht kommt, kann man nach der Devise, der Herr kommt noch lange nicht, sich betrinken und berauschen und seine Mitschwestern und Mitbrüder schlagen. So sagt es der Herr Jesus in einem Gleichnis. Das sind mir dann allerdings die Brüder lieber, die eine Naherwartung hatten und die sich verrechnet haben um etliche Zeit. Und wir kennen ja auch solche Brüder, die dann an ihre Pläne immer noch ein Stück angefügt haben, weil sie sagten, es ist noch nicht so weit. Wer ein brennendes Herz für Jesus hat, steht in der Naherwartung. Aber ich möchte hier einmal aus der Wuppertaler Studienbibel etwas lesen zu diesem »Wir alle, die wir übrig bleiben«. Oberkirchenrat de Bohr hat dort geschrieben, Paulus sagt hier, wir die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Parousie. Daraus hat man oft gefolgert, dass Paulus also sicher damit rechnet, die Parousie, die Wiederkunft zu erleben. In der Aussage selbst aber liegt das nicht. Wir Lebenden ist eine einfache Zusammenfassung der Lebenden gegenüber den schon Gestorbenen, ohne den sinnlosen Anspruch, von diesen Lebenden dürfe nun keiner mehr vor der Wiederkunft sterben, oder er dürfe wenigstens nicht Paulus heißen. Gewiss hat Paulus das Kommen des Herrn bald erwartet, wie jede wirkliche Hoffnung das tut und tun muss. Aber gerade er, der damals schon jahrelang im Botendienst stand und dessen tödliche Gefahren kannte, wird nüchtern genug gewesen sein, mit der Möglichkeit seines Todes zu rechnen. Es gibt nun zwei Stellen im Neuen Testament, die wir nacheinander miteinander betrachten wollen, und ich möchte zunächst lesen 1. Thessalonicher 4, ab Vers 13, so wie es im Grundtext lautet, noch ein wenig anders als in der Elberfelder. Und ich möchte beim Lesen hier und da einige Bemerkungen zum Text machen. Zunächst einmal ist es überaus beachtenswert, in welchem Zusammenhang Paulus 1. Thessalonicher 4 und 1. Korinther 15 geschrieben hat. Man muss hier den exegetischen Rahmen beachten. Das ist ja wichtig, wenn wir ein Bild aufhängen wollen in unserer Wohnung. Da passt nicht jeder Rahmen zu jedem Bild. Wenn wir also ein moderneres Bild haben, na, Van Gogh gehört ja auch schon zum alten Eisen, meinetwegen ein Picasso, wer dieses Wagnis eingehen mag, da kann man dann keinen großen goldenen barocken Rahmen herumschlagen, sondern da muss man eine Holzlatte nehmen, eine Atelierlatte, weiß oder schwarz gestrichen, damit es sich in der richtigen Weise abhebt. Hier hat Paulus auch einen Rahmen. In 1. Thessalonicher 4 ist es der Gedanke des Trostes, der Ermunterung oder der Ermahnung, der Ermutigung für diejenigen, die Todesfälle zu beklagen haben und die vielleicht selbst dem baldigen Sterben entgegengehen. Und in 1. Korinther 15 ist es der große Gedanke der Todesüberwindung und der Vollendung des Christussieges, der begonnen hat in seiner Auferstehung aus den Toten. Der Vollendung dieses Sieges in der Auferstehung der Toten in Christo und in der Entrückung der letzten Gemeindegeneration und der Verwandlung in die Herrlichkeit des Herrn. Paulus hat also diese beiden Kapitel nicht geschrieben, damit er seine christliche Dogmatik fertigstellen könne, weil da noch ein Kapitel fehlt, sondern die Briefe der Apostel sind samt und sonders seelsorgerliche Briefe, seelsorgerliche Schreiben in akute Situationen der Gemeinde hinein. Deshalb sind manche Themen auch ausgelassen, die die Apostel in ihren mündlichen Vorträgen in den Gemeinden hin und her ausgiebig behandelt haben. Zum Beispiel der Apostel Paulus in Ephesus, wo er 3 Jahre lang täglich aus den Schriften des Alten Testamentes die Zeugnisse behandelt hat über den Messias und sein kommendes Reich. Das sollten wir einmal nachmachen. Wir wären in 14 Tagen am Ende. Der Theologe Karl Barth, der eine gewaltige Dogmatik geschrieben hat, da braucht man ja schon bald einen Möbelspediteur, wenn man sich die bestellen will, wurde einmal gefragt, ob er denn glaube, dass er seine christliche Dogmatik noch vollenden werde. Da hat er gesagt, doch, das glaube ich schon, denn Gott hat selbst ein Interesse daran, er möchte sehen, was dabei herauskommt, bei dem, was ich da schreibe. Und es ist tatsächlich etwas dabei herausgekommen in seinem letzten Band über die Eschatologie, wo er deutliche Zeugnisse gibt von dem, was auch wir glauben, von dem Heilsuniversalismus für alle Kreaturen, dass der Sieg Jesu Christi schließlich und endlich auch die Gerichteten zum Ziel führen wird. Er hat das mit einigen theologischen Verbrämungen gesagt, aber er hat sich doch klar dazu bekannt. Nun 1. Thessalonicher 4. Wir wollen aber nicht, Brüder, dass ihr, was die Entschlafenen anbetrifft, in Unwissenheit seid, damit ihr euch nicht betrübet, so wie die übrigen auch, die eine Hoffnung nicht haben. In Epheser 2 werden diese Menschen, die eine Hoffnung nicht haben, einmal im Grundtext genannt Atheisten in dem Kosmos. Eine schauerliche Situation, ohne Gott in der Welt, in einem seelenlosen, materiellen Universum und dann noch Atheist, ohne Glauben an einen lebendigen Gott, Atheisten in dem Kosmos. Übrigens noch eine kurze Bemerkung, wenn hier von Entschlafenen die Rede ist, dann ist dieses Bild gebraucht für uns, die wir weiterleben und die Lieben, die aus unserem Kreis, unserer Familie hinweggehen, sind für uns gleichsam wie entschlafen, nur dass wir sie nicht wieder aufwecken können. Das heißt aber nicht, dass die Toten in Christo im Todeszustand schlafen, sondern Paulus sagt, ich habe Lust abzuscheiden und bei Christo zu sein und ihm wohlzugefallen, auch in dem Zustand zwischen meinem Sterben und der Auferstehung, wo ich dann den neuen Leib erhalten werde. Vers 14. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, dann ist es folgerichtig, dass Gott auch die durch Jesum Entschlafenen, das heißt die durch Jesum Gestorbenen, mit ihm zusammenführen oder mit ihm den gleichen Weg führen wird. Also den gleichen Weg durch den Tod hinein in die Auferstehung und schließlich Thronerhöhung und Himmelfahrt. Es ist der gleiche Weg. Vers 15. Denn dieses sagen wir euch aufgrund eines Herrenwortes, dass wir die Lebenden, die übrig bleiben, bis zur Gegenwart des Herrn bis zur Parousie des Herrn oder bis zu seiner Wiederkunft den Entschlafenen auf gar keinen Fall zuvorkommen werden. Denn er, der Herr selbst, der Herr in eigener Person, wird in einem Feldherrenruf, in der Stimme eines Fürstenengels und in der Gottesposaune herniederkommen vom Himmel. Und die Toten in Christo werden zuerst auferstehen. Bitte stoßen Sie sich nicht an dieser wörtlichen Übersetzung. Er wird kommen in einem Feldherrenruf, in der Stimme eines Fürstenengels und in der Gottesposaune. Das kann natürlich nicht lokal oder örtlich gemeint sein, sondern dies muss zeitlich verstanden werden, während ein Feldherrenruf oder ein Kommandowort erschallt, während die Stimme des Fürstenengels Michael erschallt, während die Gottesposaune erschallt, wird der Herr in eigener Person herniederkommen vom Himmel und die Toten in Christo werden zuerst auferstehen. Das wird er also keinem Engel überlassen, auch keinem Engelfürsten. Was hier der Engelfürst zu suchen hat, darüber werden wir dann noch sprechen. Vers 17. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, gemeinsam mit ihnen hinweggerafft werden oder geraubt oder entrückt werden, in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in der Luft. Es kann auch heißen, zur Einholung des Herrn. Es ist ein Wort, das von der feierlichen Einholung einer zuvor angekündigten, hochgestellten Persönlichkeit redet, jedenfalls in der griechischen Sprache. Und als Paulus nach Rom kam, holten ihn die Brüder ab, bei Tres Tabernae, bei den drei Gasthäusern, und führten ihn hinein nach Rom. Dort ist dasselbe Wort gebraucht in Apostelgeschichte 28,15. Also in Wolken zur Einholung des Herrn, zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft, und also werden wir dann alle Zeit mit dem Herrn zusammen sein. Nicht nur bei dem Herrn, sondern mit dem Herrn zusammen bei allen seinen kommenden Diensten und Aufgaben, die er zur Erfüllung der Verheißungen Gottes ausführen und durchführen wird durch die Glieder seiner Gemeinde. Das ist eine heilige Logik, die uns in diesem Abschnitt entgegentritt. Ich möchte diese heilige Logik des Apostels Paulus noch ein wenig unterstreichen durch zwei Bibelworte. 1. Korinther 6, 14. Gott aber hat sowohl den Herrn auferweckt, als er auch uns ausauferwecken wird durch seine Dynamis, durch seine gewaltige Kraft. Und Römer 8, Vers 11. Wenn aber der Geist dessen, der Jesum aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christum aus Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Das ist das Depositum, das von ihm in uns niedergelegte Kapital, der Geist des lebendigen Gottes. Und um dieses Geistes willen, der in uns wohnt, werden wir seiner Auferstehung und der Verklärung und Verherrlichung teilhaftig werden. Das ist wunderbar. Und dann erfahren wir auch auf diese Weise, dass es also die sind, die neues Leben haben und die den Heiligen Geist in sich tragen durch die Wiedergeburt, die dieses große endzeitliche Erlebnis erfahren werden. Auferstehung oder, wenn wir noch leben und übrig bleiben, bis zur Wiederkunft des Herrn, dann werden wir verwandelt und entrückt werden, ohne durch das Sterben hindurchgehen zu müssen. Paulus sagt dann zum Schluss in Vers 18, so tröstet nun einander mit diesen Worten. Ich habe selten eine Beerdigung erlebt, wo man diese Worte tatsächlich gebraucht hat. Zum Trost für die, die da trauern oder am Grabe. Wenn man dann wenigstens Johannes 11 gelesen hätte. Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass diese Formulierung, dieses sage ich euch in einem Herrenwort, entweder bedeuten kann, in einem Wort, das der Herr Jesus während seiner Niedrigkeit gesprochen hat, oder aber ein Wort des erhöhten Herrn, eine zusätzliche Offenbarung des erhöhten Herrn an seinen Apostel Paulus. Es wird wohl beides gewesen sein. Und so können wir Johannes 11, Vers 25 bis 26 nur recht verstehen im Lichte von 1. Thessalonicher 4. Das Wort an Martha. Johannes 11, Vers 25 und 26. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er schon gestorben ist. Das sind die Toten in Christo. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird keineswegs sterben. Das sind die, die da übrig bleiben bis zu seiner Wiederkunft. Wenn man diesen Schlüssel des Apostels Paulus nicht hat, kann man dieses Wort überhaupt nicht verstehen. So schön es auch immer klingt, wenn man es zitiert. Glaubst du dies? Sie spricht zu ihm, ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Sie hat das so geglaubt wie einen dogmatischen Artikel vom jüngsten Tag, also vom St. Nimmerleinstag. Und wir warten ja nicht auf den jüngsten Tag, sondern wir warten auf die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus zu seiner königlichen Machtergreifung und zur Errichtung seines Reiches auf dieser gequälten, leidvollen Erde. Aber es ist nicht nur zum Trost geschrieben, es ist mehr als herzliches Beileid und als eine schwarz umrandete Trauerkarte. Zugleich ist es Mitteilung eines Geheimnisses Christi, ist es eine tiefgehende Erkenntnis und eine tiefschürfende Lehre, die Paulus hier weitergibt. Immer ist bei ihm Lehre, gesunde Lehre und Hirtendienst verbunden. Hirten und Lehrer werden in einer engen Verbindung in Epheser 4 genannt. Und es sollte wirklich keinen Hirtendienst geben ohne gesunde Lehre und keinen Lehrdienst ohne seelsorgerlichen Hirtendienst. Das dürfen wir auch aus diesen Worten heraushören. Denn wer diese Hoffnung hat, ihm, dem Christus, einmal gleich zu sein, so wie es 1. Johannes 3 sagt, der hat einen entscheidenden Antrieb zur Reinigung und Heiligung. Der Apostel Johannes sagt, der reinigt sich selbst, gleich wie er, der Christus, rein ist. Das ist also der Antrieb. Und so seufzen wir in uns selbst, in unserem schwachen Leibe der Verwesung und der Krankheit und der Schwachheit und der Sünde. Und mit uns seufzt der Heilige Geist und die ganze Schöpfung jenem Ziel entgegen, dass wir erhoben werden aus der Schwachheit und Vergänglichkeit hin zur Freiheit der Herrlichkeit der Söhne Gottes. Zu jener Freiheit, die Söhne Gottes einmal imstande der Verherrlichung besitzen werden. Das ist das Ziel des Heiligen Geistes, der uns erzieht und bildet. Das ist die Erwartung, die gespannte Erwartung der ganzen Schöpfung. Und das ist unser Ziel und deshalb seufzen wir in uns selbst erwartend die volle Verwirklichung der Sohnschaft in der Erlösung unseres Leibes. Römer 8. Nun, das zweite Wort, damit wir zunächst einmal die Überschau über die Stellen haben. Ich hoffe, dass wir nicht zu schnell müde werden. 1. Korinther 15, da geht es um die Überwindung des Todes in der Heilsgeschichte und um die vollendete Darstellung des Lebenssieges Jesu Christi in seiner Auferstehung. Bis heute kann man das ja noch nicht schauen, denn wir sehen ihm noch nicht das All unterworfen, so sagt es Hebräer 2. Aber wir sehen Jesus, der um des Todes Leidens willen eine kurze Zeit unter die Engel erniedrigt war, mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt, mit unserem Glaubensauge. 1. Korinther 15, ab Vers 49. Und ebenso wie wir das Bild des Irdischen, des Adam aus Staub getragen haben, so werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen, des Christus. Dies aber sage ich, Brüder, dass Fleisch und Blut das Königtum Gottes nicht ererben können, dass auch die Verwesung, die Unverwesbarkeit nicht ererben kann. Eine kurze Bemerkung, das Königtum Gottes ist mehr als das tausendjährige Reich des Messias auf der alten Erde. Denn in das Tausendjahrreich des Messias werden auch unerneuerte Völker eingehen. Fleisch und Blut wird durchaus Anteil haben am Tausendjahrreich des Messias. Aber das Königtum Gottes umfasst die ganze Heilsgeschichte und die Gemeinde des Leibes Christi ist ein wesentlicher Bestandteil des Reiches Gottes, des Königtums Gottes. Das dürfen wir ja nicht verwechseln mit dem Messiasreich, mit dem Reich der Vorvollendung. Und deshalb spricht auch Paulus 14 Mal in seinen Briefen vom Reiche Gottes. Reich Gottes ist auch das Reich des Vaters, das beginnen wird, wenn der Sohn Gottes alle Feinde sich untergeordnet hat und wenn er sich selbst dem wieder unterordnen wird, der ihm das All untergeordnet hat, damit dann Gott alles in allen sei. Vers 51, 1. Korinther 15, siehe ein Geheimnis, sage ich euch, entschlafen werden wir nicht alle, alle aber werden wir verwandelt werden. In einem Nu, im Griechischen steht en atomo, wir kennen das Wort Atom, unteilbar. Bei einem Anblick der Augen, so heißt es wörtlich, beim Erschallen der letzten Posaune, denn Posaunen wird es und die Toten werden unverweslich auferweckt werden und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. Nicht weil wir das wollen, sondern weil Gott das will. Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort verwirklicht werden, das geschrieben steht. Verschlungen ist der Tod in den Sieg hinein. Und wo ist, o Tod, dein Stachel? Wo ist, o Tod, dein Sieg? Bis hierhin. Und nun möchte ich dazu etwas sagen, zu dieser Linie der Todesüberwindung und der perfekten Darstellung des Christussieges, der begonnen hat in seiner Auferstehung aus den Toten am dritten Tage. Diese Linie der Todesüberwindung vollendet sich in der Vollendung der Gemeinde zum ersten Male. Hier geht es weniger um unsere Sache, sondern um die Sache Gottes und seines Messias. Der heimgegangene Bruder Dr. Schorsch Kahn der Enkel des Großrabbiners von Paris, der ein gläubiger Jude war, hat es uns immer wieder gesagt, daran leidet ihr Pietisten. Ihr dreht euch immer nur um euch selbst. Und ihr dekliniert die ganze Bibel vom ersten bis zum letzten Wort nach der Regel, ich, meiner, mir, mich. Und fahrt Karussell um euer eigenes frommes Ich. Aber ihr müsst euch einmal lösen und müsst den Heilsplan Gottes sehen, denn es geht letztlich um die Sache Gottes und seines Messias, in die ihr allerdings persönlich mit einbezogen seid, durch euren Glauben an Jesus Christus. Das ist ganz wichtig. Es ist nicht so wichtig, dass ich auf meine Kosten komme, sondern es ist wichtig, dass Gott seine großen Gottesgedanken in Christo Jesu ausführt, sodass man schließlich zu keiner Verheißung mehr die Erfüllung vermissen wird. Seinen wunderbaren Erlösungsplan von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der große Ausleger Adolf Schlatter hat einmal gesagt, wir warten nicht darauf, dass wir irgendwann einmal in den Himmel kommen, dort Krönlein tragen und Psalmen singen und Psalter und Harfen schlagen, das auch, sondern es geht vor allem darum, dass wir einmal in den kommenden Weltzeiten mit dem Christus gemeinsam herrschen als Könige und Priester und die Verheißungen Gottes, so viele es ihrer nur gibt, mit ihm gemeinsam ausführen und durchführen. Das ist das Ziel. Und er hat recht damit gehabt. Nun möchte ich einmal die Frage stellen, wer wird entrückt, wer wird geraubt? Wer wird hinweggerafft? Wer darf diese Hoffnung haben? Vorausgesetzt, dass wir noch übrig bleiben bis zur Parousie des Herrn. Und die Zeichen heute deuten auf eine nahe und baldige Wiederkunft Jesu Christi. Denken wir nur an Israel. Man hat in der Vergangenheit in pietistischen Kreisen dann oft ganze Listen aufgestellt, was man alles tun dürfe und was man alles nicht tun dürfe, damit man einmal bei der Entrückung dabei ist. Also nicht nur 10 Gebote, sondern 120. Unser Bruder Adolf Hedder hat hier ein gutes Beispiel gebraucht. Er hat davon geredet, dass ein Handwerker gelegentlich einmal Nägel verlieren kann. Und das ist mir auch passiert, dass mir mal eine Büchse Nägel von der Hobelbank heruntergefallen ist. Und da kann man ja Folgendes machen. Man kann sich bücken und kann alle diese Nägel einzeln aufsammeln. Man kann aber auch, wenn man einen Magneten hat, den drüber halten und dann hat man die Nägel sehr schnell wieder. Und da hat Bruder Heller gesagt, es kommt gar nicht so sehr darauf an, ob die Nägel gerade sind, frisch aus der Fabrik kommen oder schon einen eingeschlagenen schiefen Kopf haben oder verbogen oder vielleicht gar rostig. Es kommt nur auf eines an, dass sie angezogen werden von dem Magneten. Was passiert nämlich bei dieser Magnetisierung des Eisens? Dass die wirren Eisenmoleküle auf einmal geordnet werden nach der Struktur, die der Magnet hat. Und darauf beruht der Magnetismus. Und das ist es, was durch den Heiligen Geist in uns wohnt und was der Christus immer neu in uns gestalten will. Die Struktur des Magneten, das ist er selbst, der uns einmal emporheben wird, der uns einmal hinwegrauben wird und der uns verwandeln wird. In Lukas 11 spricht der Herr selbst, dass er eingedrungen sei, wie ein Dieb in das Haus des Starken, des Bösen, des Satans. Und wir denken daran, dass dieses Haus des Bösen noch der ganze Kosmos ist. Der Apostel Johannes sagt einmal das erschütternde Wort: Die Welt, der Kosmos, liegt im Bösen. Christus ist durch seine Menschwerdung in dieses Haus des Stärken eingedrungen. Und dann sagt er weiter in diesem Gleichnis: Er, der Stärkere, hat den Stärken gebunden oder gefesselt und hat wie ein Dieb sein ganzes Haus ausgeraubt, hat ihm seine Waffenrüstung weggenommen. Und zu diesem Raub Jesu Christi dürfen auch wir gehören, die wir des Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind. Ich möchte hier erinnern an Kolosser 1, Vers 12 bis 13. Das wunderbare Wort des Apostels Paulus über eine Wirklichkeit, die wir jetzt schon im Geiste erfahren haben und für die wir dem Vater mit Freuden alle Zeit Dank sagen sollten. Und das möchte ich Ihnen einmal raten: Wenn meine Gebete und Ihre Gebete manchmal recht kümmerlich sind und wenn wir das feststellen, dann wollen wir uns doch schulen lassen durch die Gebete der Heiligen Schrift, sonderlich durch die Gebete, die uns die Apostel Jesu Christi vorschlagen. So auch hier. Dort heißt es: Wir sollen mit Freuden Dank sagen dem Vater. Nun kommen drei Dinge. Dafür, dass er uns angepasst hat an das Anteil am Erbe der Heiligen in dem Licht. Dafür, dass er uns errettet hat oder herausgerissen hat aus der Gewalt oder aus der Vollmacht der Finsternis und der finsteren Mächte. Und das Dritte, wofür wir den Vater mit Freuden Dank sagen sollen: Dafür, dass er uns hineinversetzt hat in das Königreich des Sohnes seiner Liebe. Wunderbar, dieser Ausdruck für den Sohn Gottes. Er ist der Sohn der Liebe seines Vaters. Wer dies erfahren hat durch die Gabe des Heiligen Geistes, diese innere Verwandlung, dass er passend gemacht wurde, um teilzunehmen an dem Erbteil der Heiligen in dem Licht, an dem himmlischen Jerusalem, an der Gemeinde der Erstgeborenen in den Himmeln, dort, wo die Geister der bereits vollendeten Gerechten sind, dort, wo Jesus Christus zur Rechten des Thrones des Vaters sitzt. Wer es erlebt hat, dass er innerlich durch die Erlösung, die Jesus Christus am Kreuz geschaffen hat, entnommen wurde aus der Vollmacht und Gewalt der finsteren Mächte, sodass sie über seinem Leben keine Autorität mehr haben. Und wer es erlebt hat, dass er im Geiste jetzt schon in einer geistlichen Wirklichkeit hineinversetzt worden ist in das Reich Jesu, in das Reich des Sohnes seiner Liebe, der wird es einst am Ende der Zeiten erfahren bei der Wiederkunft Christi, dass dieses real geschieht. Dass er dann mit der ganzen noch lebenden Gemeinde endgültig, ein für allemal, aus jeder Autorität und Vollmacht finsterer Mächte herausgerissen wird. Dass er dann ein und für allemal angepasst wird durch diese wunderbare Verwandlung, die dann geschieht, in das Bild Jesu hinein, an das Erbe der Heiligen in dem Licht, in dem unerschaffenen Gotteslicht. Und dass er dann endgültig, historisch, real und wirklich ein für allemal hineinversetzt wird in das Reich des Sohnes Gottes, des Sohnes seiner Liebe. Prophetische Wirklichkeit. Und nun haben wir in beiden Schriftstellen drei Dinge gehört, die während der Entrückung und Vollendung der Gemeinde geschehen werden. Drei Dinge in 1. Korinther 15 und in 1. Thessalonicher 4. Und ich möchte jetzt schon sagen, in diesen jeweils drei Aussagen werden uns begleitende Ereignisse genannt für das Volk Israel. Denn mit der Vollendung der Gemeinde beginnt in einer ganz besonderen Weise wieder der Heilsplan Gottes für das Volk Israel zu laufen. Werden die Dinge aktiv und aktiviert durch den Einsatz Gottes und durch den Einsatz der himmlischen Heere und des Fürstenengels Michael für das Volk Israel. Während die Gemeinde ihrer Vollendung entgegengeht, beginnt Israel bereits wieder zu laufen. Ich gebrauche hier gerne das Bild eines Stafettenläufers. Wenn wir das in der Schule gemacht haben, bei einem Sportfest, da haben wir den Kindern eingeschärft, ja, nicht den Stab fallen lassen. Und wenn du den Stab übergeben hast, dann musst du weiterlaufen, dann darfst du nicht plötzlich stehen bleiben. Das kostet wertvolle Zehntelsekunden oder Sekunden. Und so ist es heute. Wir leben in einer Zeit der Stabübergabe. Während die Gemeinde noch ausläuft, läuft Israel bereits wieder an. Sie laufen aber noch eine Weile nebeneinander her. Ich werde morgen in Basel über dieses Thema der endzeitlichen Zeitenwende sprechen, am Bilde des Elias und des Elisa. Elias, der entrückt worden ist, und Elisa, der zurückgeblieben ist, aber beide haben noch 9 Jahre miteinander Dienst getan, ehe die Trennung stattfand. Auch hier war es noch ein Nebeneinander herlaufen. Nun, 1. Korinther 15 nennt uns als Begleitereignisse das erste in einem unteilbaren Zeitmoment, en atomo. Atomos heißt unteilbar. Wir wissen das vom Atom. Man hat früher angenommen, es sei unteilbar, aber es ist doch teilbar. Das wissen wir mittlerweile. Und man arbeitet sich immer weiter vor, um die Teile auch der Elektronen und der Neutronen und der Positronen und des Atomkerns auch weiter kennenzulernen. Aber wenn hier dieser Ausdruck gebraucht wird, ist sicher eine unteilbare Zeit genannt. Sagen wir einmal das Hunderttausendste einer Sekunde. Eine Nanosekunde, sagen die Physiker heute. Es gab einen Bruder, Theo Burgstaller, der hat gemeint, hier wäre Paulus etwas geoffenbart worden, das er selbst noch nicht verstanden hat. Das hat es ja bei den Propheten der Bibel oft gegeben, dass sie Dinge niederschrieben, die sie selbst nicht verstanden haben. Sodass sie weiter forschten, was das wohl zu bedeuten habe, was der Geist Christi ihnen geoffenbart hat. Es kann durchaus sein, dass also über die damalige Fassungskraft des Apostels Paulus hinaus hier etwas von der Atomkraft geschaut wird. Und Bruder Pfarrer Burgstaller hat das so gesehen. Und manche Geschwister, die das falsch verstanden haben, die haben dann gesagt, ja, wenn der kommende Weltkrieg kommt, der dritte oder was weiß ich, der vierte, dann wird, wenn die großen Raketen und die Atombomben losgehen, wird die Gemeinde entrückt in einem Atom. Ich glaube das nicht. Denn die Atomwolke, die ist bestenfalls die satanische Nachäffung einer anderen Wolke, nämlich der Energiewolke Gottes und der Gottesgegenwart, von der wir so oft im Alten Testament lesen. Jene Feuerwolke, die im Lager Israels erschienen ist und in der Christus sich seinem Volk geoffenbart hat. Die Juden nennen diese Wolke die Schechina. Und diese Wolke ist das Zeichen des Menschensohns, nicht irgendein Kreuz am Himmel. Sie werden sagen, woher ich das nun wieder weiß. Aus Daniel 7. Es gibt nämlich nur 2 Menschensohnstellen. Daniel 7 und Psalm 8. Denn in Daniel 7 wird der Sohn Adams, der Menschensohn, in der Wolke vor den Alten an Tagen gebracht, um von ihm und aus seiner Hand zu empfangen Herrlichkeit und Würde und Macht und Königtum über alle Völker. Und in dieser Wolke werden auch wir entrückt. Das wird keine Regenwolke sein, auch keine Kumuluswolke oder Schäfchenwolke, auch keine Gewitterwolke, sondern die Schechina Gottes, die Energiewolke Gottes, in der ja auch Jesus seine Himmelfahrt erlebte und die beiden Männer in Lichtesgestalt sagten den Jüngern, in derselben Weise, wie er gen Himmel gefahren ist, wird er auch wiederkommen. En atomo, wenn hier von einer Kraft die Rede ist, von einer Urkraft Gottes, dann höchstens von der Gotteskraft, von der unerschaffenen Gotteskraft, die wirksam wird, wenn das Sterbliche in Unsterblichkeit, wenn das Verwesliche in Unverweslichkeit, wenn die Schwachheit in Kraft verwandelt wird und das Sterbliche in Unsterblichkeit. Und wenn wir alle einen Leib erhalten werden, der dem Herrlichkeitsleibe Jesu Christi vollkommen entsprechen wird. Dazu möchte ich zwei Stellen lesen. Zu dieser Gotteskraft einmal aus Jesajas 40, Vers 29 bis 31. Er gibt dem Müden Kraft und dem Unvermögenden reicht er Stärke dar in Fülle. Und Jünglinge ermüden und ermatten, und junge Männer fallen hin. Aber die auf Jehova harren, tauschen Kraft ein. So heißt es wörtlich. Nämlich Kraft gegen Schwachheit. Sie geben ihre Schwachheit ab und tauschen sie ein gegen Gottes Kraft. Sie heben die Schwingen empor wie die Adler. Sie laufen und ermatten nicht, sie gehen und ermüden nicht. Das wird die Entrückung sein, dieser Eintausch von Schwachheit in Kraft, von Verweslichkeit in Unverweslichkeit, von Sterblichkeit in Unsterblichkeit, dieses Emporschweben wie auf Adlers Schwingen. Von dieser Kraft redet auch das bekannte Wort in Philipper 3, Vers 20. Denn unser Bürgertum ist in den Himmeln, von dort erwarten wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter. Er wird unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten, bis hin zur Gleichförmigkeit mit seinem Leibe der Herrlichkeit. Und nun kommt es. Nach jener wirksamen Kraft, mit der er in der Lage ist, sich auch das ganze All zu unterwerfen. Das ist eine gewaltige Kraft, die bei der Entrückung, Verwandlung und Vollendung der Gemeinde eingesetzt wird. Es ist Gottes Kraft, en atomo, unerschaffene Gottes Kraft. Das Zweite, die Entrückung der Gemeinde wird geschehen in einem Augenblick. Das wäre lediglich die Wiederholung einer Zeitaussage. Langenberg übersetzt es wörtlich bei einem Anblick der Augen. Und dieser Anblick der Augen wird von Johannes in 1. Johannes 3 so beschrieben. Wir werden ihn sehen, wie er ist, und durch dieses Sehen werden wir ihm gleichgestaltet. In einem Nu. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Das wird ein Wesensaustausch sein und ein Kraftausgleich in einer unteilbaren Zeiteinheit. Verzeihen Sie bitte den technischen Vergleich. Das ist so, wie wenn man einen Computer anschließt, der voll programmiert ist, und dann wird das ganze Gottesprogramm, das er, der Vater, in Christus Jesus niedergelegt hat, in einer unteilbaren Zeiteinheit auf uns überströmen und übergehen. Ein Wesensausgleich von ihm zu uns. Und deshalb wird es geschehen, dass wir zwar 1000 Fragen mitnehmen, dass wir ihn aber an jenem Tage nichts fragen werden. Denn in diesem Augenblick wird die totale Antwort Gottes auf uns überströmen. Und wenn das Vollkommene kommen wird, sagt Paulus, dann werden wir ihn erkennen, wie er uns jetzt schon erkannt hat. Das heißt völlig und total. In einem Anblick der Augen. Das heißt einmal in den Propheten vom Volke Israel, aber das dürfen wir auch uns zu Herzen nehmen. Du wirst den König schauen in seiner Schönheit. Du wirst den König schauen in seiner Schönheit. Und dann das Dritte. Die Entrückung und Verwandlung wird geschehen beim Erschallen der letzten, der äußersten oder der eschatologischen Posaune, der endzeitlichen Posaune Gottes. Das kann nun einmal sein, die letzte Posaune in einer Serie. Ich möchte das einmal für die Bibelkenner sagen. In Offenbarung 10,7, da wird ja eine siebte Posaune genannt, die von einem Engel geblasen wird. Warum soll sie nicht von einem Engel geblasen werden? Und dann heißt es, beim Ertönen der siebten oder letzten Posaune wird das Geheimnis Gottes vollendet sein. Und Bruder Muhl hat das so gesehen, das Geheimnis Gottes ist der Christus, während die Gemeinde der Erstlinge schon beim Herrn ist, wird beim Ertönen dieser letzten Posaune dann auch der männliche Sohn aus Israel entrückt und der Gemeinde hinzugefügt. Es mag so sein. Vielleicht heißt dies aber auch nur die endzeitliche Posaune. Oder, wie es die Juden sagen würden, die Endzeit, der endzeitliche Schofar. Der Schofar ist das Widerhorn. Paulus konnte dies nicht gut schreiben an die griechischen Mitglieder seiner Gemeinden. Aber wenn er an Hebräer geschrieben hätte, hätte er ganz gewiss von dem endzeitlichen Schofar geschrieben. Sie haben vielleicht einmal auf Bildern solche Widderhörner gesehen, blank poliert, und diese Schofarhörner dürfen in Israel nur geblasen werden von Männern, die sich vorher gereinigt und geheiligt haben und nur an hohen Feiertagen und Festtagen, wie etwa Yom Kippur, dem großen Versöhnungstag, oder Rosh Hashanah, dem Tage des Widderhornblasens, dem Beginn einer neuen Weltzeit. So sagen es die Juden, dem Neujahrsfest. Vielleicht erinnern sich die Älteren unter uns noch an das Jahr 1967, wo die israelischen Fallschirmjäger durch das Löwentor hindurch eingedrungen sind in die Altstadt Jerusalems, und dort zum ersten Mal nach vielen, vielen Jahren des Exils wieder an der altehrwürdigen Klagemauer standen, den letzten Resten des herodianischen Tempels, ja sogar des Tempels Salomos. Und dann zog der damalige Oberrabbiner Shlomo Goren, der auch eine Torahrolle trug, das Widderhorn hervor und blies es in seinen schauerlichen Tönen, und rief aus, wir sind nunmehr eingetreten in die Heilszeit der Erlösung des Messias. Und damit hat er mehr gewusst als der größte Teil der sogenannten Christenheit. Der Schofar Gottes, der geblasen wird, wenn Gefahren drohen, wenn Kriegsgefahr droht, jedenfalls im alten Israel bei der Thronbesteigung eines Königs und bei der Erscheinung Gottes. Und deshalb wird es immer wieder in den Propheten gesagt, dass der Herr auf der Posaune oder auf dem Widderhorn blasen wird am Ende der Tage. Hier wird also Israel auch gerufen. Mit der Entrückung und Vollendung der Gemeinde beginnt Gott wieder ganz aktiv zu handeln an seinem Volke Israel. Ich möchte einmal hierzu lesen, was ein Jude geschrieben hat über dieses Widderhorn, und zwar schon 1843, ein orthodoxer Jude, der nicht an den Messias Jesus glaubte, aber der allem glaubte, was im Alten Testament geschrieben steht. Die Posaune, das Widder oder Bockshorn, ist das Symbol des Lichtstrahls. Das Horn wird mit Wärme gedreht und auf Hochglanz poliert. Jenes Lichtstrahls, der nach verflossener Nacht einen neuen Morgen ankündigt, die Wiederbringung aller Dinge und den Beginn einer neuen Lichtschöpfung. Aha, jetzt wird es uns deutlich. Entrückung und Vollendung der Gemeinde, Beginn einer neuen Weltzeit, Beginn einer neuen Lichtschöpfung. Deshalb die Posaune Gottes, das Ertönen des Schofars Gottes. Und dann sagt er weiter, die rettende Kraft des Schofars als Symbol des Lichtstrahles wird auch bestätigt durch die Wortkunde. Schefafra heißt die Morgenröte, Schofar glänzend. Der Posaunenschall war in der Symbolik des mosaischen Glaubens bei bedeutungsvollen Zeiten das Zeichen, dass die alte Zeit abgelaufen sei und eine neue beginne. Gott gibt zu diesem Zweck eine besondere Offenbarung, ein Zeichen seiner Nähe, und kündigt so eine besonders bedeutungsvolle Epoche des von ihm bestimmten Weltlaufes an. Beim Posaunenschall wird Israels vor Gott gedacht, zur Errettung und zur Wiederherstellung der Gemeinschaft mit Jahwe, mit dem Ewigen. Und es gibt vier Tonfolgen, mit der dieser Schofar geblasen wird. Wenn wir jetzt noch mehr Zeit gehabt hätten, da hätte ich Ihnen einmal auf einer Kassette den Schofarton mitgebracht, damit Sie die schauerlichen Tonfolgen hören könnten. Und wir könnten dann auch Tekia Shevarim Teruah und Tekia Gedolah hören. Tekia, das lärmende, unruhige Blasen beim Aufbruch der 12 Stämme, die Mobilmachung. Dann Shevarim, das Blasen beim Nahen eines Unheils. Es ist also das Alarmsignal. Teruah, das schmetternde, frohe Blasen nach einer Gefahr und beim Siege Israels. Und jetzt kommt noch Tekia Gedolah, das sehr lang anhaltende Blasen der Erlösung. Der Prophet Elias wird dereinst, so sagen es die Juden, den Schofar der Erlösung blasen und mit ihm das Nahen des Messias ankündigen. Und das ist nun die letzte Tonfolge, der äußerste Posaunenton, die letzte Posaune oder der letzte Schofarton, bei dem die Gemeinde entrückt wird. Nun noch die drei Begleitereignisse in 1. Thessalonicher 4. Ich sehe, meine Stunde ist um. Sie werden müde, ich noch nicht. Vielleicht gestatten Sie mir noch eine kurze Zeit. Dort in 1. Thessalonicher 4 heißt es, die Entrückung der Gemeinde werde geschehen, während ein Feldherrenruf oder ein Kommandoruf erschallt. Da könnten wir denken an Johannes 5, 25, die Toten werden die Stimme des Sohnes Gottes hören und auferstehen. Oder auch Apostelgeschichte 1, 7, dass die Zeiten und Zeitpunkte der Erlösung von Gott in seiner eigenen Machtvollkommenheit festgesetzt sind und dass also Gott vielleicht den Zeitpunkt nennt und den Feldherrenruf und das Kommandowort erschallen lässt. Aber dann heißt es auch noch, die Entrückung der Gemeinde werde geschehen, wenn die Stimme des Fürstenengels erschallt. Gemeint ist der Fürstenengel Michael, der in der Endzeit für die Söhne Israels auftreten wird, um für Israel zu streiten und zu kämpfen. Daniel 12, Vers 1 steht dies ganz klar geschrieben. Michael ist also nicht etwa der Fürstenengel Deutschlands, das ist ganz ein anderer, allmählich wird es Allah, sondern Michael ist der Fürstenengel Israels. Und deshalb heißt es auch in Offenbarung 12, dass Michael seine himmlischen Engelheere mobilisiert an jenem Tag, um den Satan und sein Heer aus der Lufthülle der Erde herabzuwerfen auf diese Erde, sodass in den letzten 3,5 Jahren dieser Weltzeit auf dieser Erde Schreckliches geschehen wird. Wehe euch, die ihr auf Erden wohnet. Es wird eine Sintflut dämonischen Geistes geben. Und die Vorboten sind heute schon überall am Wirken. Die Voraustruppen. Die himmlischen Heere werden die satanischen Heere herabwerfen auf die Erde. Noch ist ja der Satan mit seinen Mächten der Fürst der Gewalt der Luft. Und deshalb heißt eine der Sphären um die Erde herum die Stratosphäre, die Sphäre des Heerlagers. Dieser Ruf des Fürstenengels Michael erschallt zur Mobilisierung seiner himmlischen Heere, aber auch es ist ein Ruf an die toten Gebeine Israels, die in der Wüste liegen, nach Hesekiel 37, und die dann zusammenrücken und über die wieder Fleisch und Muskeln wachsen werden und der Geist aus der Höhe kommen wird, um sie zu beleben. Also ein Ereignis, das auch Israel gilt, ein begleitendes Ereignis. Mich hat ein Bruder entrüstet gefragt, als ich diesen Dienst woanders tat, ja, das kann doch Paulus unmöglich im Sinn gehabt haben. Er hat doch nichts mit Israel zu tun, haben wir eine Ahnung. Er hat sogar gesagt, ich möchte am liebsten verflucht sein für meine Brüder nach dem Fleisch, weg von Jesus, damit einige von ihnen gerettet werden vor der Zeit. Er hat zwei große eschatologische Ziele gehabt. Die Vollendung der Gemeinde, die Vollendung des Lebenssieges Christi und die Errettung ganz Israels. Und das geschieht parallel. Sehen Sie, das ist wie bei einem alten Paternoster in einem uralten Hotel. Der eine Fahrstuhl kommt runter und der andere geht rauf. Der hinaufgeht, das sind wir, die wir leben und übrig bleiben. Und der herabkommt, das sind die finsteren Mächte, die herabgeworfen werden auf diese Erde. Aber die Zeit wird verkürzt auf 3,5 Jahre. Und das Dritte ist dann wieder, auch in 1. Thessalonicher 4, der Schall der Gottesposaune des Schofars Gottes. Und dann werden wir dem Herrn entgegengerückt, zur Begegnung mit ihm in der Luft und um ihn abzuholen und einzuholen. Denn nachdem die Gemeinde vollendet ist, in jenem letzten Reinigungsgericht vor seinem Thron, wird er kommen mit seinen Heiligen, mit seinen vollendeten Heiligen. Zuerst wird er kommen unsichtbar zu seinen Heiligen und wir hinauf zu ihm. Dann wird er kommen mit seinen vollendeten Heiligen und seine Füße werden stehen nicht in Berlin und nicht in Freiburg und auch nicht in Moskau oder Bonn, sondern auf dem Ölberg, wo er hingehört. Dort, wo er zum Himmel aufgefahren ist. Und dann wird mit ihm auch die Gotteswolke wiederkommen, wie es Hesekiel sagt. Und sie wird vom Osten der Stadt durch das Tor der Gnade, das die Araber zugemauert haben, einziehen in Jerusalem. Sie kennen ja alle dieses Doppeltor. Das haben die Moslems zugemauert, weil sie gehört haben, dass die Juden darauf warten, dass der kommende Messias durch das Osttor in Jerusalem einziehen werde. Und dann werden wir alle Zeit mit dem Herrn zusammen sein. Dann wird er uns nicht mehr mit Tinte und Feder schreiben müssen, sondern dann wird er uns, wie sein großer Apostel Johannes, von Auge zu Auge sehen, und dann wird seine und unsere Freude vollkommen sein. Dann wird es geschehen, was die Königin von Saba erlebt hat, bei ihrer Begegnung mit Salomo und seiner Herrlichkeit. Und sie hat gesagt, nach 1. Könige 10, Vers 6, als sie außer sich geriet, sprach sie zu dem König, das Wort ist Wahrheit gewesen. Das Wort Gottes, das so viele bezweifeln. Das Wort, das ich in meinem Lande über deine Sachen und über deine Weisheit gehört habe. Und ich habe den Worten nicht geglaubt. Oder nur zur Hälfte, oder nur zu einem Zehntel, zu einem Bruchteil. Alles andere haben sie sich vielleicht durch liberale Theologen kaputt machen lassen. Paulus hat seinen Dienst getan, indem er allem glaubte, was geschrieben steht. Im Gesetz und in den Propheten und in den Schriften. Ich habe den Worten nicht geglaubt, bis ich gekommen bin und meine Augen es gesehen haben. Und siehe, nicht die Hälfte ist mir berichtet worden. Du übertriffst an Weisheit und Gut das Gerücht, das ich von dir gehört habe. Glückselig sind deine Leute, glückselig deine Knechte. Ja, selbst wenn wir noch so fleißig sind im Studium der Schrift und in der Verkündigung des Wortes Gottes, es wird immer nur ein Gerücht bleiben. Wir werden an jenem Tage sagen, nicht die Hälfte hat man uns gesagt. Oder wie es der Apostel Paulus sagt in Epheser 3,20, dem aber, der über alles das hinaus zu tun vermag, was wir erbitten oder erdenken, ihm sei die Ehre und die Herrlichkeit in die Äonen der Äonen hinein. Dann aber wird es auch noch einmal geschehen, dass wir in eine letzte Beschämung hineingeführt werden. So wie es Hiob erlebte und bezeugte in Kapitel 42, Vers 5. Mit dem Gehör des Ohres hatte ich von dir gehört, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Darum verabscheue ich mich und bereue in Staub und Asche. Wissen Sie, was die 24 Ältesten des Himmels tun? Jene Geisterwesen, die im himmlischen Tempel die Schöpfung repräsentieren, wenn sie das Lamm sehen, dann nehmen sie ihre Kronen vom Haupt und werfen sie in den Staub und beten an und sagen, du allein bist würdig zu empfangen, Reichtum und Ehre und Macht und Herrlichkeit und Würde und Königtum und Segnung. Du allein. Dann werden auch wir uns verabscheuen und noch einmal bereuen in Staub und Asche. Aber letztlich gilt das schöne Wort, das ich schon zitiert habe, aus Jesajas 33, 17. Dort, wo es heißt für das endzeitliche Israel, deine Augen werden den König schauen in seiner Schönheit. Sehen werden sie ein weithin offenes Land. Das gilt aber auch uns. Es gibt diese schönen Lieder, die man heute auch bei Beerdigungen nicht mehr singt. Ich denke hier an das Lied 556 in den Lobgesängen. Jerusalem, du hochgebaute Stadt, wo es unter anderem heißt, was für ein Volk, was für ein edle Schar kommt dort gezogen schon, was in der Welt von Auserwählten war, sehe ich die beste Kron, die Jesus mir, der Herr, entgegen hat gesandt, da ich noch war so ferne in meinem Tränenland. Propheten groß und Patriarchen hoch, auch Christen insgemein, die Weiland dort trugen des Kreuzes Joch und der Tyrannen Pein, schau ich in Ehren schweben, in Freiheit überall, mit Klarheit hell umgeben, mit sonnenlichtem Strahl. Wünschte mir, bei meiner Beerdigung würde ein solches Lied gesungen, aber da werden andere Lieder gesungen, flottere, die man heute hat. Oder das Lied 228, du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, und wenn der Herr von hinnen mich gerufen, wenn ich von seinem Glanz geblendet stehe, anbetend Niederfall zu seinen Stufen, den König dort in seiner Schönheit sehe, dann jauchzt das Herz dir, großer Herrscher, zu, wie groß bist du, wie groß bist du. Diesem Augenblick der Abantesis, der Begegnung mit dem Herrn, gehen wir entgegen. Es ist zugleich die Begegnung mit der gesamten Gottesgemeinde, mit allen, die geglaubt haben, von den Zeiten der Apostel an bis in jene letzten Christengenerationen hinein, die entrückt werden wird und die nicht durch den Tod hineingehen wird. Dann werden wir auch allen jenen begegnen, die uns vorangegangen sind durch das Sterben hindurch und die dann auferweckt werden. Ich möchte ein letztes Wort als Schlusspunkt unter unsere Stunde setzen. Römer 16, Vers 20. Der Gott des Friedens aber wird in Kurzem den Satan unter eure Füße zertreten. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Was für eine prophetische Perspektive. Der Apostel Paulus sagt in Kürze. Ja, das, was wir jetzt schon hier und dann erleben dürfen, hoffentlich immer mehr, dass wir ein Leben des Sieges und der Überwindung führen, das wird dereinst realiter geschehen, wirklich geschehen. Der Gott des Friedens und der Neuordnung wird den Satan zertreten unter unsere Füße. Amen.
Thank you.